Nassim Nicholas Taleb. Das Risiko und sein Preis. Skin in the Game. Was treibt einen Menschen wirklich an? Warum verhalten wir uns so, wie wir es tun? Die Suche nach Glück und Erfolg ist eine gängige Antwort, die aber wenig Einblick in die versteckten Dynamiken zwischenmenschlicher Interaktion liefert. Diese Blinks zielen dahin, wo es uns Menschen wirklich wehtut. Sie zeigen dir, warum die Entscheidungen einer Person größtenteils dadurch beeinflusst werden, wie viel sie zu verlieren hat. Sie erklären dir, wie sehr der Erfolg eines Individuums davon abhängt, wie gerecht bzw. symmetrisch das Wissen zwischen ihm und anderen Akteuren verteilt ist. Kurzum, diese Blinks nehmen dich mit hinter die Fassaden unserer Gesellschaft, ins Reich der Manipulation und der verborgenen Zusammenhänge. Blink Nummer 1. Sämtliche Akteure einer wirtschaftlichen Transaktion sollten alle relevanten Informationen kennen. Einer antiken römischen Sage nach wollte eine Gruppe Fischer einst Merkur hinters Licht führen, den römischen Gott des Handels. Sie hatten Schildkröten gefangen und erst nach der Zubereitung bemerkt, dass ihr Fleisch ungenießbar war. Als Merkur des Weges kam, sahen die Fischer die Gelegenheit gekommen, sich ihrer wertlosen Ware geschickt zu entledigen. Merkur aber durchschaute ihre List und hieß sie, die Schildkröten selbst zu essen. Diese Sage könnte vielen zeitgenössischen Händlern eine Lehre sein, auch wenn sie nichts mit Schildkröten und römischen Göttern zu schaffen haben. Die Fischer in der Geschichte lernen auf die harte Tour, dass es sich nicht gehört, eine eigennützige Verkaufsmasche als gut gemeinten Ratschlag zu tarnen. Leider sind genau solche unlauteren Taktiken in der modernen Gesellschaft aber gang und gäbe. Taleb zum Beispiel beobachtete während seiner Arbeit für eine Investmentfirma wiederholt, wie Börsenmakler ihren Klienten ihre überschüssigen Wertpapiere unterjubelten. Statt mit offenen Karten zu spielen, also zu kommunizieren, dass es sich bei den Aktien um Überschüsse handelte, verkauften sie den Anlegern als unschlagbare Chancen auf rentable Renditen, als praktisch todsicheren Gewinn und einmalige Gelegenheit, die man entweder ergriff oder es für immer bereute. Nun könnte man fragen, ist das denn wirklich so verwerflich? Sind Strategien wie diese nicht so alt wie die Menschheit selbst und schließlich auch heute noch legal? Das stimmt so nur zum Teil. Was in vielen säkularen und westlichen Gesellschaften legal ist, steht in manchen religiös geprägten Rechtssystemen unter Strafe. In der Scharia, der islamischen Rechtslehre, gibt es zum Beispiel das Konzept des Harar. Harar bezieht sich auf die Asymmetrie der Informationen zwischen zwei Akteuren. Wenn ein Akteur, der Verkäufer, über mehr Hintergrundwissen zu einer geplanten Transaktion verfügt als der andere Akteur, der Käufer, gilt dies als unrechtmäßig. Der Verkäufer weiß in diesem Fall mehr über den wahrscheinlichen Ausgang des Geschäfts als der Käufer. Wenn der Handel zustande kommen soll, muss das verfügbare Wissen zuvor erst absolut symmetrisch verteilt werden. Der Käufer muss auf denselben Informationsstand gebracht werden wie der Verkäufer. Das Beispiel zeigt, dass die hinterhältige Masche der Börsenhändler in manchen Rechtssystemen nicht bloß als unmoralisch, sondern sogar als illegal gelten würde. Blink Nummer 2. Die wenigsten Menschen sind sich der Tatsache bewusst, dass die Mehrheit von einer Minderheit regiert wird. Was würdest du sagen? Kann man vom Verhalten einer einzelnen Ameise auf das Verhalten ihrer gesamten Kolonie schließen? Die Antwort lautet nein. Man müsste das Verhalten der kompletten Kolonie kennen, mit all ihren Dynamiken und Hierarchien, um das Vorgehen eines einzelnen Mitglieds zu verstehen. Für menschliche Gesellschaften gilt im Grunde dasselbe. Du kannst nicht vom Verhalten einer einzelnen Person auf das Denken und Handeln der gesamten Gesellschaft schließen. Der wesentliche Grund dafür ist, dass soziales Verhalten von Interaktion bestimmt wird. Und dieses Zusammenwirken mehrerer Faktoren folgt erstaunlich oft simplen Prinzipien mit teilweise völlig verrückten Folgen. Die Minderheitenregel ist eines der eindrucksvollsten Beispiele. Sie bezieht sich auf das Phänomen, dass bereits eine kleine, in ihrem Verhalten aber unflexible Minderheit von 3% der Gesamtbevölkerung ausreicht, um die Präferenzen der übrigen Gesellschaft zu lenken. Klingt absurd, lässt sich aber an konkreten Fällen festmachen. In Großbritannien zum Beispiel sind nur etwa 4% der Gesamtbevölkerung muslimisch. Trotzdem sind ganze 70% des Lammfleisches, das England aus Neuseeland importiert, halal. Das heißt, die Tiere werden den Regeln des Islams entsprechend geschächtet. Die Mehrheit der Menschen im Vereinigten Königreich isst Halalfleisch, obwohl nur ein Bruchteil der Verbraucher wirklich Wert darauf legt. Warum? Der Grund ist, dass die Mehrheit in solchen Fällen flexibler ist als die Minderheit. Nicht-muslimische Menschen sind bereit, Halal-Fleisch zu essen, aber Muslime würden niemals Produkte verzehren, die nicht halal sind. Britische Einzelhändler profitieren also davon, all ihren Kunden Halal-Fleisch anzubieten, statt grundlos Marktanteile zu verschenken. So offensichtlich und einleuchtend diese Logik scheint, so hartnäckig wird sie von vielen Akteuren auf dem Weltmarkt ignoriert. Große Agrarkonzerne wie Monsanto versuchen die US-Bevölkerung mithilfe millionenschweren Marketings davon zu überzeugen, dass genmanipulierte Lebensmittel weder ungesund noch bedenklich seien. Doch sie haben die Rechnung ohne die Regel der Minderheiten gemacht. Selbst wenn die Mehrheit genmanipuliertes Essen äße, hätte sie kein Problem mit gentechnikfreier Ernährung. Somit genügt schon die Präferenz eines einzelnen Familienmitglieds für genetisch nicht manipulierte Nahrung, um das Konsumverhalten der gesamten Familie zu steuern. Sofern Kosten und Geschmack der fraglichen Produkte vergleichbar sind, wird sich die Familie mit hoher Wahrscheinlichkeit an den unflexiblen Bedürfnissen der Minderheit orientieren. Blink Nummer 3. Unternehmen konditionieren ihre Angestellten zur Abhängigkeit. Im frühen Christentum gab es eine religionsübergreifende Bewegung von Mönchen, die ihr Heil darin suchte, rast- und heimatlos durch Europa zu streifen und um Nahrung und Obdach zu betteln. Die Wandermönche. Diese Bewegung war der Kirche ein Dorn im Auge, denn sie konnte sie nicht kontrollieren. Es gab tatsächlich nichts, was der Klerus den Vagabunden für ihre Hörigkeit bieten konnte, da die Wandermönche ihr Glück in der Mittellosigkeit gefunden hatten. Daher setzte die Kirche fortan unermüdlich alles daran, die Freiheit sämtlicher Mönche durch strenge Regeln einzuschränken. Auch aus dieser Geschichte lässt sich etwas für die Gegenwart ableiten. Die gezielte Unterjochung der Ordensmitglieder steht beispielhaft für das Verhältnis zwischen modernen Arbeitgebern und ihren Mitarbeitern. Denn auch sie arbeiten in gewisser Weise systematisch daran, die Freiheit ihrer Angestellten zu beschneiden. Wie? Durch den Knebel der Festanstellung. Wer anstelle von Freiberuflern oder Dienstleistern Festangestellte engagiert, kann über ihre persönliche Freiheit verfügen. Im rigiden Rhythmus einer 40-Stunden-Woche sind feste Mitarbeiter jederzeit für alle Aufgaben verfügbar, im Gegensatz zu Freelancern, die möglicherweise bessere Angebote haben und ablehnen können. Das Anstellungsverhältnis gibt dem Arbeitgeber die Gewissheit, immer über ausreichend Ressourcen zu verfügen. Warum wehren sich unter diesen Umständen nicht mehr von uns gegen diese Art der Abhängigkeit? Warum lassen wir uns von Montag bis Freitag 8 Stunden pro Tag um unsere persönliche Freiheit bringen, um die Unternehmung einer anderen Person zu sichern? Die traurige Wahrheit lautet, weil die meisten von uns dazu konditioniert wurden, zu gehorchen. Das mag jetzt wie eine Verschwörungstheorie klingen, aber sieh dich nur mal um. Die Konditionierung ist allgegenwärtig. Konditionierte Mitarbeiter knüpfen ihre Identität an ihren Job. Sie befolgen den Dresscode ihrer Firma und sprechen im betriebseigenen Jargon. Sie freunden sich mit Kollegen an und leisten freiwillig Überstunden. Sie stecken mit Haut und Haaren drin. Den Job zu kündigen, der sie in ihrer Freiheit beschränkt, würde bedeuten, einen Teil ihrer Persönlichkeit zu verlieren. IBM-Mitarbeiter zum Beispiel tragen alle weiße Shirts unter blauen Anzügen. Sie werden dazu angespornt, ihre Kontakte untereinander auch außerhalb des Büros zu pflegen. Es gibt sogar einen betriebseigenen IBM-typischen Humor voller Insider-Witze. Wer hier arbeitet, setzt alles daran zu bleiben. Denn wer gefeuert wird, hat weder einen eigenen Kleidungsstil noch Freunde, die seine Witze verstehen. Blink Nummer 4. Die westliche Gesellschaft liebt reiche Unternehmer und verurteilt wohlhabende Bürokraten. Fernab der Diskussionen um faire Gehälter und Lohnuntergrenzen gibt es Menschen, deren Einkommen geradezu astronomische Höhen erreicht. Taleb unterscheidet sie in 2 Kategorien. Die erste Gruppe sind Prominente wie Fernsehköche, Unternehmer, Spitzensportler und Künstler. Die zweite Gruppe sind reiche Banker, Manager und hochrangige Beamte. Das entscheidende Distinktionsmerkmal ist ihre Popularität. Beide Gruppen haben deutlich mehr Geld als der große Rest von uns. Die Wahrheit ist aber, dass wir diese Diskrepanz nur einem der beiden Typen nachtragen. Beim völlig unverhältnismäßigen Reichtum von Fußballern, Künstlern und Unternehmern drücken wir regelmäßig mindestens ein Auge zu. Bei den Spitzengehältern der Banker und Manager aber platzt uns regelmäßig der Kragen. Was ist da los? Die US-amerikanische Publizistin Joan C. Williams erklärt, dass die Arbeiterschicht in den USA Unternehmer und Prominente als Vorbilder wahrnimmt und ihren Wohlstand folglich als erstrebenswert betrachtet. Die kanadisch-amerikanische Soziologin Michelle Lamont fand hingegen in zahlreichen Interviews heraus, dass US-Amerikaner aus der Mittelschicht hochdotierte Angestellte und Beamte wie CEOs und Bürokraten für ihre exorbitanten Gehälter regelrecht hassten. Diese Abneigung übertrug sich aber offensichtlich nicht auf Prominente und Unternehmer. Mit dieser Haltung sind die Nordamerikaner keineswegs alleine. Die Schweizer zum Beispiel wurden 2013 in einem Referendum gefragt, ob die Gehälter von Managern gedeckelt werden sollten. Das Volksbegehren scheiterte zwar, zeigte aber den Unmut der Bevölkerung über die ungleiche Bezahlung anderer hochqualifizierter Angestellter. Wenn es aber um Unternehmensgründer geht, sind auch die Schweizer milde bis ehrfürchtig. Wo also liegt der Unterschied? Warum gönnen wir den einen, wofür wir die anderen an den Pranger stellen? Am Ende dreht sich alles um das eben genannte Risiko. Wir gestehen den Entrepreneuren und Promis zu, dass sie sich ihren Wohlstand unter großem persönlichen Einsatz verdienen. Hochrangigen Angestellten und Beamten hingegen werfen wir das Gegenteil vor. Dahinter verbirgt sich eine gesamtgesellschaftliche Logik, nach der großes Risiko mit großem Erfolg belohnt werden sollte, während ein geringes Risiko nicht einfach zu vergleichbarem Erfolg führen darf. Das könnte sogar die Popularität eines Donald Trumps erklären. Viele Politikforscher und Journalisten waren sich sicher, Trumps schnoddrige Mischung aus prahlerischer Selbstdarstellung und peinlichen Konkursverfahren würde gerade die amerikanische Arbeiterschicht verprellen. Doch das Gegenteil geschah. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Wähler seinen opulenten Wohlstand als Beleg seines unternehmerischen Geschicks begreifen und seine Rückschläge als Beleg dafür, dass er wirklich etwas dafür riskiert. Blink Nummer 5. Je höher das Risiko, desto unwichtiger das berufliche Image. Stell dir vor, du stündest vor einer wichtigen medizinischen Operation und müsstest dich zwischen zwei Chirurgen entscheiden. Der erste sieht so aus, wie man sich einen Bilderbuchchirurgen vorstellt. Schmal bis sportlich, mit feingliedrigen, flinken Fingern und selbstbewusstem Habitus. Der zweite Chirurg ist beinahe das komplette Gegenteil. Schlecht gekleidet, übergewichtig und mit einem Auftreten, das eher dem eines Metzgers ähnelt, als dem eines Mediziners. Für welchen Chirurgen würdest du dich entscheiden? Talebs Antwort lautet überraschenderweise: für den zweiten. Er sieht so wenig nach Chirurg aus, dass er, so er es denn zu einer gewissen Reputation gebracht hat, zweifelsohne viele Vorurteile überwinden musste. Er musste mit hoher Wahrscheinlichkeit weitaus mehr Hürden nehmen, um sich zu beweisen, als der Bilderbuchchirurg. Denn die Leistungen des auf den ersten Blick inkompetent aussehenden Arztes werden im Laufe seiner Karriere viel kritischer beobachtet und bewertet werden, als die des Arztes, dessen Erscheinung von vornherein mit unserer Idealvorstellung eines fähigen Chirurgen übereinstimmt. In diesem Kontext entspricht das Überwinden von Widerständen folglich der Entwicklung tatsächlicher chirurgischer Kompetenz. Noch entscheidender ist allerdings, dass die medizinische Praxis für alle Beteiligten ein hohes Risiko bedeutet, sowohl für den Patienten, dessen Gesundheit auf dem Spiel steht, als auch für den Chirurgen, der, gerade in den USA, im Falle einer vergeigten OP quasi schon mit einem Fuß im Gefängnis steht. In dieser Profession zählt also de facto das Ergebnis. Da hat Performance mehr Gewicht als Image. Aber sollte die tatsächliche Erfolgsbilanz einer Person nicht in jeder Branche grundsätzlich stärker ins Gewicht fallen als ihr Auftreten? Das mag so sein. Aber in Berufen, in denen die Akteure weniger persönliches Risiko tragen, ist in der Regel das Gegenteil der Fall. Da ist der Schein meist wichtiger als das Sein. Da basiert die Beurteilung meist weniger auf wirklicher Kompetenz als darauf, in welchem Maße eine Person den Anschein von Kompetenz erweckt. Ein gutes Beispiel dafür ist der Posten des CEOs. Die Geschäftsführer großer Unternehmen und die Menschen, die sie rekrutieren, gehen in der Regel ein wesentlich niedrigeres Risiko ein als Ärzte und die Menschen, die sie auswählen, die Patienten. Wenn ein CEO einen Job vergeigt, kostet es keinen der Anteilseigner das Leben und am Ende streicht er vermutlich trotzdem seinen Bonus ein. Bei so wenig persönlichem Risiko passiert es schneller, dass hochrangige Führungskräfte nicht auf Basis ihrer wirklichen Kompetenz bewertet werden, sondern auf Basis ihres Images. Nehmen wir als Beispiel Ronald Reagan. Er wurde seinerzeit zum US-Präsidenten gewählt, weil die Kandidaten die Wahl nicht durch eine objektive Beurteilung ihrer Kompetenz gewinnen, sondern durch ihre Popularität. Reagan sah so aus, wie sich die Menschen eine Person in seiner Position vorstellten. Blink Nummer 6. Reiche Menschen konsumieren achtloser und werden daher öfter übers Ohr gehauen. Mit Sicherheit hast du auch schon einmal einen exorbitanten Preis für eine letztendlich enttäuschende Mahlzeit bezahlt. Taleb selbst traf sich einst mit einem reichen Freund zum Essen. Er hätte ein kleines Lokal in der Nachbarschaft bevorzugt, aber sein Freund wollte unbedingt in einem schicken Restaurant mit Michelin-Stern dinieren. Die Namen und die Präsentation der Gerichte waren wahnsinnig kompliziert, aber die Portionen dafür winzig. Vor allem aber war das Essen 20 Mal so teuer wie ein guter Burger oder eine anständige Pizza und dabei nicht annähernd so lecker. Talebs Bekannter aber war offenbar absolut bereit, den Wucherpreis zu zahlen. Warum? Weil Reiche erstaunlich leicht übers Ohr zu hauen sind. Man könnte meinen, wer sich alles leisten kann, gönnt sich vor allem nur das Beste. Das ist aber längst nicht immer der Fall. In Wirklichkeit werden Menschen mit steigendem Wohlstand anfälliger für den Kauf von Produkten, deren überzogener Preis in keinem Verhältnis zu ihrer dürftigen Qualität steht. Genau wie Talebs Bekannter im Restaurant. Und auch das hat letztlich mit Risiko zu tun. Wer ausgesorgt hat, hat weniger zu verlieren als die Verkäufer, die ihnen die überteuerten Produkte unterjubeln. Die meisten von uns würden sich reiflich Gedanken machen, bevor sie größere Geldbeträge investieren. Wir würden abwägen, ob ein Produkt die Ausgabe wert ist, denn unsere Ressourcen sind begrenzt. Reiche Menschen haben aber so viel Geld, dass auch große Summen kein Risiko darstellen. Je weniger der Konsum an die Existenz gekoppelt ist, desto weniger müssen sie darüber nachdenken, was sie wirklich wollen. Und umso stärker werden ihre Kaufentscheidungen von windigen Verkäufern beeinflusst. Denn diese Händler können größeres Kapital aus der Transaktion schlagen, als die Reichen selbst dadurch verlieren. Wie leicht sich viele reiche Menschen so übers Ohr hauen lassen, sieht man an den Immobilien, die sie kaufen. Viele Neureiche ziehen in pompöse Villen auf großen und abgeschirmten Grundstücken. Taleb ist jedoch überzeugt, dass sie, wie die meisten Menschen, in einer lebhaften Nachbarschaft mit echter zwischenmenschlicher Nähe glücklicher wären als in der Isolation ihrer großen, kalten Villen. Dass ihre Kaufentscheidungen stärker von den Ratschlägen der Immobilienmakler und PR-Berater beeinflusst werden, als von ihren wirklichen Bedürfnissen. Auch wenn sich dein Mitleid mit dem betreffenden Personenkreis möglicherweise zu Recht in Grenzen hält, Steinreiche werden häufig perfide übers Ohr gehauen, einfach weil sie weniger zu verlieren haben. Das waren die Blinks zu Das Risiko und sein Preis von Nassim Nicholas Taleb. Die Kernaussage dieser Blinks ist, je genauer du die Zusammenhänge in deinem Leben beobachtest, eigene und fremde Kaufentscheidungen, soziale Kontakte und berufliche Beziehungen, desto häufiger werden dir die versteckten Muster dahinter bewusst werden. Zum Beispiel die Asymmetrie der Informationen, die verborgenen Motive anderer Menschen und der Einfluss von Risiko und wirklicher Präferenz. Mach dir genau bewusst, wer in einer bestimmten Situation am meisten und wer am wenigsten zu verlieren hat. Was du konkret umsetzen kannst? Hinterfrage die Maßstäbe deines Arztes. Ärzte legen ihren Entscheidungen andere Maßstäbe zugrunde als ihre Patienten. Die Leistung deines behandelnden Arztes wird vermutlich über längere Zeiträume hin beurteilt. Für dich aber geht es um deine Gesundheit und diese spezielle Behandlung. Stelle daher sicher, dass dein Arzt wirklich sensibel für deinen individuellen Fall ist. Das ist dein gutes Recht als Patient. Hast du vielleicht ein Feedback für uns? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Das Risiko und seinen Preis als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.